herzlich willkommen zu unserem nächsten Finance Talk der Fürstburger Privatbank. Mein Name ist Andrea Greisel und ich freue mich sehr, dass ich heute wieder die Gelegenheit habe, zusammen mit unserem Kapitalmarktspezialisten und Leiter der Abteilung Asset Management, Herrn Marco Behring, die Kapitalmärkte wieder etwas näher zu beleuchten. Marco, vielen Dank, dass du dabei bist. Hallo an dich.
Ja, hallo Andrea und herzlichen Dank für die Einladung. Bin schon ganz gespannt, was wir heute besprechen werden und welche Themen du auf dem Tablett hast.
Ja, tatsächlich, so schnell vergehen 3 Monate, unglaublich. Und zum Start ins nächste Quartal macht es meines Erachtens durchaus Sinn, auch nochmal einen Blick in den Rückspiegel zu werfen. Und daher die Frage gleich zu Beginn an dich, Marco. Welche Erkenntnisse ziehst du denn aus den letzten 3 Monaten und was ist dir besonders aufgefallen?
Ja, die letzten 3 Monate waren genauso wie die ersten 3 Monate des Jahres wieder sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Schauen wir vielleicht zunächst mal aufs erste Quartal, das wir ja auch im letzten Podcast besprochen haben. Da hatten wir ja tatsächlich eine Situation, die ganz interessant war. Wir haben Konjunkturdaten bekommen, die an der einen oder anderen Stelle durchaus gedämpft optimistisch stimmen konnten. Wir haben zwar, das war so ein bisschen der Mollton, relativ heiße Inflationsdaten bekommen, aber unterm Strich, wenn man auf die Aktienmärkte geschaut hat, konnte man sagen, na ja, da gab es so ein erstes oder so ein interessantes Aufbäumen der Marktbreite. Es ist nicht nur das gelaufen, was 2023 gelaufen ist. Es ist nicht nur ausschließlich Tech gelaufen, sondern es ist durchaus auch der ein oder andere Energietitel gelaufen. Wir haben die Industrietitel, die positiv gelaufen sind. Value ist positiv gelaufen und das hat einen natürlich durchaus optimistisch gestimmt. Und das zweite Quartal, und da sind wir jetzt beim Punkt, war wieder eine komplette Rückkehr zum Jahr 2023, wo dieses Aufbäumen der Marktbreite, das Aufbäumen der Gesamtheit aller Titel letzten Endes wieder zum Erliegen gekommen ist. Wir haben, wenn man jetzt auf die Branchen selber schaut, wenn man sich die S&P-Sektoren anschaut, Technologie mit +8% im zweiten Quartal, beste Branche, Kommunikationsservices, Nummer 2, Versorger, die haben wir ja positiv besprochen in unserem letzten Podcast, ist auf Nummer 3. Aber alle anderen, ja, Basiskonsum mit einer knappen Null, alle anderen Sektoren waren dann tatsächlich im zweiten Quartal negativ, was ja mit einem reinen Blick auf die Indizes einem vielleicht gar nicht so bewusst wird, weil die sind ja gelaufen, vor allem die Großen sind gelaufen, aber in der Summe ist eigentlich die Marktbreite wieder zurückgekommen im Sinne von, da ist jetzt wieder eine starke Fokussierung auf einige wenige Branchen und einige wenige, ja letzten Endes sehr, sehr hochgewichtete Titel gewesen. Das finde ich interessant. Ich denke, was die Treiber dahinter sind, werden wir später nochmal drüber sprechen. Was mich interessieren würde, wir haben uns ja wunderbar den Ball zugespielt letztes Mal. Was ist dir denn, wenn du den Blick Richtung Europa oder generell auf Indexebene richtest, was ist dir denn aufgefallen?
Ja, letztendlich gutes Stichwort. Also was deutlich hervorsticht, ist tatsächlich, dass die Mid- und Small Caps leider wieder auf der Verliererseite stehen. Und nachdem, wie du auch schon gesagt hast, im ersten Quartal ein kurzes Aufbäumen erkennbar war, ging es im zweiten Quartal wieder deutlich in die andere Richtung. Und sieht man sich beispielsweise den MDAX an, dann liegt dieser mit knapp fast 7% im zweiten Quartal deutlich im negativen Bereich. Und auch der Russell 2000 liegt mit gut -3,6% im Minus. Und das zeigt eigentlich schon, dass wir da wieder stark drunter leiden, dass wir momentan hohe Zinsen haben, eine hohe Inflation und die vorhandenen Konjunktursorgen auf den Small- und Mid-Caps deutlich stärker lasten wie auf den großen Indizes. Und das ist natürlich auch dadurch geschuldet, dass die Hoffnung auf eine schnelle Zinswende, die haben sich ja im zweiten Quartal wieder deutlich zerschlagen, deutlich nach hinten verschoben. Und das belastet natürlich die Nebenwerte umso mehr. Und da gibt es grundsätzlich schon Aufholpotenzial. Aber ich glaube, dass das in den nächsten Wochen und Monaten schon noch einige Zeit dauern wird und dass die Small- und Mid-Caps da schon noch mit erheblichem Gegenwind zu rechnen haben. Und ja, also aus der Sicht ist es aber schon, glaube ich, ganz gut, wenn man auf unsere Strategien blickt, oder Marco?
Ja, also tatsächlich, wir sind ja Ich habe es ja auch beim letzten Mal schon versucht, so ein bisschen zu erläutern. Man kann ja als seriöser Vermögensverwalter, als seriöser Portfoliomanager nicht einfach mit 50% des Portfolios in die sieben großen Technologietitel gehen. Das ist einfach ein Thema, was man nicht macht. Man muss sich breiter aufstellen. Das haben wir getan und das ist ja auch immer unsere Philosophie gewesen. Und wenn man jetzt, wenn man es auf Indexebene sich das zweite Quartal anschaut, wie gesagt, da wieder eine Rückkehr zu den Gewinnern. Aber wenn man jetzt beispielsweise auf unsere Portfolien schaut, haben wir uns trotz dieses ja, 2023er Trends, der sich fortgesetzt hat, tatsächlich sehr, sehr gut geschlagen. Und zwar auch, und das finde ich sehr spannend, jetzt mal ein Blick auf eine Strategie, die maximal 50% Aktienquote erlaubt. Durchaus auch mit Titeln, die, ja, ich sag mal, im zweiten Quartal, wenn man es auf Branchenebene sich anschaut, die Branchen oder die Sektorindizes sich nicht so gut entwickelt haben. Ich habe mir jetzt mal die Shell rausgegriffen. Die Shell hat seit 1.4.2024 in einer unserer Strategien nochmal gut zugelegt, ist bei plus 10%. Ja, Energieaktien in der Breite sind zwar runtergegangen. Was ich damit sagen möchte, ist letzten Endes, dass ein ja, fokussierter Stockpicking-Ansatz, wo man sich breit positioniert, aber dann idealerweise dann auch ganz bewusst versucht, die Titel, die Lieder aus den Sektoren, die vielleicht auch nicht so laufen, in der Breite herauszuselektieren, man eben einerseits das Thema Streuung aufrechterhalten kann und damit Risikodiversifizierung erreichen kann und gleichzeitig dann auch eben tatsächlich eine Performance machen kann, die durchaus ansehnlich ist, ohne dass man jetzt ausschließlich die Titel spielt, die letzten Endes über weite Strecken die Performance des zweiten Quartals auf Indexebene verantwortlich sind.
Ja, aber da bleibt dann trotzdem so die Frage, was denn die Treiber sind zu dieser Rückkehr, zu diesen alten Favoriten, die ja vorher schon eigentlich relativ teuer waren. Wie begründest du denn das?
Ja, im Endeffekt wahrscheinlich drei Gründe. KI, KI, KI. Also im Endeffekt muss man sagen, es ist natürlich nachdem das Thema so 2023 aufkam, jetzt im Endeffekt in der Breite wieder zurückgekommen. Die Nvidia hat wirklich gute Zahlen gemeldet und das Thema ist tatsächlich momentan ein absolutes Boom-Thema. Und das hat dann letzten Endes dazu geführt, dass sich viele Anleger vermutlich dann eben genau auf diese Themen zurückbesonnen haben und gesagt haben, naja gut, das ist eine Zukunftstechnologie, das läuft momentan und da muss man investiert sein und das hat dann sicherlich dazu beigetragen. Und wenn man da vielleicht nochmal eine Ebene tiefer schaut, ist es vielleicht auch ein Stück weit das gewesen, was wir im zweiten Quartal ja, sagen wir mal, Makrodaten bekommen haben, die dann vielleicht nicht mehr so ganz positiv waren wie im ersten Quartal und die dann dazu geführt haben, dass dann viele Anleger gesagt haben, na ja, es trübt sich vielleicht ein ganz kleines bisschen ein. Und wo fühle ich mich dann am wohlsten? Na ja, bei den Titeln, wo ich weiß, die sind technologisch stark, die sind nachgefragt. Und die Kombination aus diesem Boom-Thema und den letzten Endes Daten, die eingelaufen sind, hat dann letztlich wahrscheinlich dazu geführt, dass wir ein Revival des Jahres 2023 erlebt haben. Vielleicht, weil ich es gerade angerissen habe, mal ein kleiner Überblick über die Daten, die reingelaufen sind, ganz frische Daten. Es gibt ja den Atlanta Fed GDP Nowcast, was ist das? Im Endeffekt ist es nichts anderes, dass die regionale Fed, also die regionale Zentralbank in den USA, in Atlanta, die hat einen Indikator, der letzten Endes Frühindikatoren sammelt und auf der Grundlage versucht zu antizipieren, wie das BIP, also das Bruttoinlandsprodukt, letzten Endes im aktuellen Quartal aussieht. Und der stand im Mai bei 4%, dieser Forecast, also diese Vorhersage, und ist letzten Endes jetzt mit der jüngsten Datenlesung, also sprich schlechte Einkaufsmanager-Indizes, die wir Anfang Juli gesehen haben, runtergegangen auf in der Zwischenzeit 1,7. Also kurzum, da sehen wir jetzt durchaus auf der Makroseite eine gewisse Eintrübung, jetzt nichts Dramatisches, aber das hat dann vielleicht dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, konjunkturell sieht es dann doch nicht so ganz super aus und wo fühle ich mich dann am wohlsten? Naja, im Endeffekt dann bei den großen Titeln, wo ich weiß, dass ich eine technologische Führerschaft habe und da geht dann schon nichts schief. Ob das dann so ist, ich denke, da werden wir später nochmal drüber sprechen. Frage oder Ball zurück an dich. Thema Konjunkturdaten und Thema Inflationsdaten Europa. Was ist dir mit einem Blick auf Europa aufgefallen?
Ja, in Europa verläuft die Konjunkturerholung nach wie vor äußerst holprig. Das muss man einfach ganz klar festhalten. Auch hier sind die jüngsten Fundamentaldaten schlechter gekommen, allen voran die Einkaufsmanager-Indizes, die ja leider schlechter kamen. Und auch der IFO-Geschäftsklimaindex überraschte negativ. Er kam ja mit 88,6 Zählern deutlich schwächer als erwartet und vor allem die rückläufigen Auftragsbestände bereiten den Unternehmen Sorgen. Und das ist natürlich schon belastend für die Konjunkturerholung in Europa. Aber zumindest kamen in dieser Woche ja gute Nachrichten von Seiten der Inflation. Allen voran in Deutschland Anfang der Woche, aber auch gestern die Gesamtinflation für die Eurozone, die zeigt auch eine leichte Abschwächung. Hier zogen im Juni die Inflationsdaten nur noch um 2,5% an im Jahresvergleich. Und das ist wirklich eine positive Nachricht. Wir sind hier auf einem guten Weg. Und das zeigt eigentlich schon, dass jetzt auch die EZB wieder Spielraum hat. Allerdings muss man schon auch sagen, die Kernteuerung, also die Preisentwicklung ohne die volatilen Preise für Energie und Lebensmittel, die sind unverändert hoch bei 2,9%. Und diese Zahl ist ja wirklich auch die Zielmarke, die die EZB im Auge hat. Hier wollen wir eine 2% erreichen und deswegen gibt es noch keine komplette Entwarnung auf Seiten der Inflation. Ich würde gerne noch mal auf einen Punkt zurückkommen, den du vorhin angesprochen hast, und zwar die Marktbreite, die ja im vergangenen Quartal wieder deutlich abgenommen hat. Kann denn diese Konzentration auf wenige Titel zum Problem werden? Müssen wir da
Klare
anknüpfen?
Antwort, klare Antwort an der Stelle, ja, ich glaube, das wird irgendwann zu einem Problem werden. Man muss allerdings vielleicht einen kleinen Disclaimer setzen. Ich glaube, es braucht einen auslösenden Faktor. Also es braucht irgendeinen Trigger, der letzten Endes dann dazu führt, dass es irgendwann wirklich ein Problem wird. Also wenn man vielleicht so ein bisschen mal in die Historie schaut und in den USA, und deshalb schauen wir auch gerne in die USA, kommt man ja datenmäßig sehr, sehr weit zurück. Und da gibt es eine sehr interessante, sehr, sehr spannende Statistik, die ich gesehen habe. Also wenn man sich die 10 größten Aktien anschaut in den USA, gemessen an allen Aktien in den USA, die börsengelistet sind und bis 1950 zurückgeht, haben momentan die 10 größten Aktien in den USA ein Gewicht an der Gesamtmarktkapitalisierung in den USA von 27%. Würde man jetzt sagen, das ist schon viel? Ja, das ist tatsächlich viel. Übrigens, während des Dotcom-Booms hatten wir also waren diese 10 größten Aktien mit in der Spitze 20% an der Marktkapitalisierung aller Aktien letzten Endes beteiligt. Ist also schon deutlich drüber, über dem Dotcom-Boom. Aber, und wenn man jetzt dann wirklich weit zurückgeht, also sprich bis in die 50er, 60er Jahre, stellt man fest, es gab schon Zeiten, da waren die 10 größten Aktien in den USA noch deutlich größer, hatten einen deutlich größeren Anteil an der Gesamtmarktkapitalisierung, nämlich in den 60er Jahren. Da hatten wir dann tatsächlich in der Spitze die 10 größten Aktien einen Anteil von 30%. Also kurzum, was ich damit sagen möchte, ist, das ist Datenglauberei. Wir haben momentan eine Konstellation, wo natürlich eine Fokussierung da ist, aber es heißt jetzt nicht, dass es ad hoc zu einem Problem wird. Im Gegenteil, ich glaube, wenn irgendwann mal es tatsächlich rezessiv wird, das ist für mich der Triggerpunkt. Da kann es dann problematisch werden. Aber da werden wir dann später, glaube ich, auch noch mal drauf eingehen. Da sind wir momentan tatsächlich noch nicht. Und von daher glaube ich, ja, das muss man im Auge behalten. Das ist ein Thema. Aber momentan fehlt mir so ein bisschen dieses auslösende Element, das dann dazu führt, dass dann vielleicht sich diese starke Zentrierung und Konzentration, die wir momentan sehen, dann wirklich auswirkt. Und übrigens vielleicht nur für die, die es interessiert, ich habe mir hier mein Tableau offen, die 3 größten Titel in den 50er, 60er Jahren, das war die AT&T, war lange Zeit der größte Titel. Zweitgrößter Titel, am zweitstärksten gewichtet, war die General Motors. Ist dann irgendwann noch mal pleite gegangen. Und der drittgrößte der drittstärkste Titel, am höchsten gewichtet in den 50er, 60er Jahren, war die ExxonMobil. Die kennt man auch. Also AT&T gibt es noch, Exxon gibt es noch. Also kurzum, ich glaube, wenn man in den 50er, 60er Jahren auf diese Titel gesetzt hätte und dann tatsächlich 70 Jahre durchgehalten hätte und das vererbt hätte, wäre das trotzdem gut gewesen. Also von daher, ja, das wird irgendwann ein Thema werden, aber um es in eine gewisse Perspektive zu bringen, glaube ich, macht es jetzt einfach Sinn, erstmal die Makrodaten zu beobachten und im Großen und Ganzen sich jetzt davon nicht ganz brutal nervös machen zu lassen.
Ja, du sagtest gerade Makrodaten beobachten. Auf welche Daten würdest du denn besonders schauen, um zu antizipieren, dass die Stimmung jetzt kippt?
Ja, das ist der berühmte Strauß, den ich immer wieder und so ziemlich in auch vielen Kundengesprächen immer zitiere. Wir schauen letzten Endes immer auf die Einkaufsmanager. Und da ist uns wichtig, dass die Einkaufsmanager im industriellen Gewerbe, die Einkaufsmanager im Dienstleistungssegment letzten Endes optimistisch in die Zukunft blicken. Wenn der Index über 50 ist, heißt das, dann sind die optimistisch, dann planen die Investitionen und das ist ein gutes Zeichen. Ist dieser Index unter 50, heißt das, dass die tendenziell planen, in die Kontraktion zu gehen, also sprich weniger zu investieren. Und das hat dann eben, weil es eben ein sehr, sehr guter Frühindikator ist, eine gewisse Signalwirkung auf die Konjunktur. Und dann schauen wir uns an, wie ist die Datenlage der ISM-Industrie, also heute ist der 3.7., wo wir den Podcast aufzeichnen, ISM-Industrie. Oder verarbeitendes Gewerbe, wenn man sagt, der kam gestern. Da haben wir letzten Endes jetzt eine Lesung von unter 50 gehabt. Also kurzum, da sind wir jetzt momentan perspektivisch in der Kontraktion. Das ist ein negativer Aspekt. ISM-Dienstleistung, der kommt heute. Da sind wir sehr, sehr gespannt. Und der dritte Punkt ist der US-Arbeitsmarkt. Und der Arbeitsmarkt hat natürlich immer einen Nachteil. Der Arbeitsmarkt ist nachlaufend. Also kurzum, man kann keine wirkliche Prognosekraft auf Grundlage der Arbeitslosenrate letzten Endes ablesen, weil wenn die Arbeitslosigkeit oben ist, dann geht das mit einem Timelag und dann ist die Rezession schon meist da. Und wir schauen dann sehr, sehr gerne auf die SAM-Regel. Claudia SAM ist eine Makroökonomin, die bei der FED arbeitet. Die hat eine Regel entworfen, die tatsächlich eine sehr interessante prognostische Wirkung hat. Lässt sich ganz simpel rechnen. Man schaut sich die Arbeitslosigkeit der letzten 3 Monate in den USA an und dann sucht man sich die letzten 12 Monate den tiefsten Punkt dieser Zeitreihe. Und wenn dann die Arbeitslosigkeit der letzten 3 Monate im Schnitt, also im Mittelwert der letzten 3 Monate, über dem Tiefpunkt der letzten 12 Monate ist, und zwar um 0,5 Prozentpunkte, dann ist in den letzten, seit den 70er Jahren, ist in den letzten 50 Jahren immer eine Rezession gekommen. Und das ist so der Datenstrauß, aus dem wir schauen. Die SAM-Rule momentan bei 0,37, also unter dem Threshold von 0,5 Prozentpunkten, also auch das noch im grünen Bereich. Kurzum, Warnsignal von den Industrie-Einkaufsmanagern. Dienstleistungen schauen wir uns heute an. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Und die SAM-Rule könnte eventuell irgendwann getriggert werden über den Herbst. Allerdings müsste dann die Arbeitslosigkeit, die in den USA momentan bei 4% steht, schon Richtung 4,2 plus höher steigen. Und das wird sich dann weisen in den nächsten 2 bis 3 Monaten, wie sich das letzten Endes entwickelt. Das ist so ein bisschen der Datenstrauß, auf den wir gerne schauen. Und wenn man zusammenfassen möchte, momentan da vielleicht kleine Warnzeichen, aber keine großen Warnzeichen.
Sehr gut. Ja, du hast ja schon in den Herbst geblickt. Das bringt mich zu einem weiteren wichtigen Thema, Stichwort Politik und US-Wahl. Denkst du, die kommende US-Wahl wird die Märkte stark beeinflussen?
Also eine großartige Überleitung, als hätten wir uns abgesprochen, Andrea. Wahnsinn. Also ist tatsächlich so, wenn man jetzt Richtung US-Wahl schaut, da stehen ja 2 Kandidaten zur Auswahl, die der Markt kennt. Also wir schauen uns ja jetzt ja ausschließlich die Wirkung auf die Aktien und auf die Finanzmärkte an und auf die Konjunktur. Sowohl Biden kennt der Markt, weil eben seine Präsidentschaft jetzt ausläuft, und auch Trump kennen die Marktteilnehmer durch die Präsidentschaft, die er davor hatte. Und dementsprechend ist jetzt so ein bisschen unsere Perspektive die, dass wir sagen, naja gut, also der große Impact, der große Unsicherheitsfaktor und also Hass und Unsicherheit, der ist nicht da. Also selbst wenn es letzten Endes Trump wieder werden sollte, man kann Trump auch durch seine vierjährige Präsidentschaft ein Stück weit einschätzen. Und auch Biden kann man einschätzen. Und beide haben, abgesehen davon, natürlich kein Interesse, da irgendwie auf der konjunkturellen Seite irgendwie Sand ins Getriebe zu streuen. Also von daher würde ich jetzt argumentieren, dass die Thematik weniger heiß gegessen wird, weniger heiß gekocht wird, als sie gegessen wird. Und das hat sich übrigens auch bei dem Präsidentenduell sehr, sehr interessant gezeigt. Da hat sich ja Biden nicht so wirklich, naja, sagen wir es mal euphemistisch, nicht so ganz mit Ruhm bekleckert. Und im Zuge dieses Duells ist dann tatsächlich bei den Wettbörsen, wo man auf den Wahlausgang setzen kann, die Wahrscheinlichkeit, dass Trump gewinnt, auf über 60% gestiegen. Bei Biden liegt es jetzt dann bei 30%. Und diese Wettbörsen haben eine relativ gute prognostische Wirkung auf das Wahlergebnis. Und dementsprechend hat es auch eine Implikation auf die Aktienmärkte. Und was haben die Aktienmärkte an diesem Tag? Das war Ende Juni, am 27. Juni, als dieses Duell war. Was haben die Märkte daraus gemacht? Nichts. Also der S&P hat sich faktisch nicht bewegt. Deshalb unsere Ableitung. Tendenziell wahrscheinlich weniger das große Thema. Ich glaube, die große Unsicherheit, die besteht, ist, falls dann man vielleicht doch irgendwie zu dem Schluss kommt, dass Biden eventuell vielleicht dann doch nicht antreten sollte. Aber das ist halt die Unsicherheit, die dann reinkommen könnte. Aber Stand aktuell, also sprich Trump, Biden, sehe ich für die Börsen jetzt nicht als großen Game Changer im Sinne von, dass da jetzt große Verwerfungen ins Haus stünden. Aber wir haben ja nicht nur die US-Wahlen vor der Brust. Wir haben ja auch im Rückspiegel ein bisschen was auf der europäischen Seite gesehen, Andrea. Insbesondere mit Blick auf Frankreich.
Ja.
Wie wertest du denn das Thema Eurowahl und auch Frankreich ein?
Ja, tatsächlich. Also kurzfristig belastet es natürlich und sorgt für Verunsicherung. Also die Neuwahlen in Frankreich und damit verbunden die politische Unsicherheit, wie es jetzt beim möglichen Wahlsieg der Rechtspartei von Marine Le Pen weitergehen könnte, das dominiert natürlich jetzt kurzfristig. Denn die Angst ist natürlich da, dass Frankreich je nach Wahlausgang künftig weniger schuldenbewusst und weniger EU-konform agieren könnte. Und deswegen blicken natürlich jetzt alle kurzfristig auf den kommenden Sonntag, wenn da die zweite Runde der Parlamentswahlen anstehen. Aber schaut man sich mal die Fakten an, dann muss man einfach festhalten, dass das Land mit rund 100% verschuldet ist, gemessen an der Wirtschaftsleistung, also am BIP. Und die Spielräume im Haushalt sind deshalb schon relativ begrenzt. Aber die Rechtspartei will ja im Fall eines Wahlsiegs umfangreiche Ausgaben vornehmen. Und das missfällt zum einen der EU-Kommission, aber auch den Ratingagenturen und ganz besonders natürlich den Finanzmärkten. Und man hat gesehen, am Rentenmarkt haben die Renditen für französische Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit ja schon deutlich reagiert und auf 3,3% angezogen. Und vergleicht man das mit Deutschland, dann steht da nur eine 2,5% drauf für 10-jährige Staatsanleihen. Gut, man muss sagen, der deutsche Staat hat halt auch nur 60% Verschuldungsquote, aber trotzdem ist es natürlich schon ein enormer Unterschied zwischen den einzelnen Staaten. Und das führt natürlich schon dazu, dass sich jetzt die Anleger vor dieser zweiten Wahlrunde natürlich etwas bedeckt halten und schon Respekt haben. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir eine zweite europäische Schuldenkrise sehen, aber die Bonität Frankreichs könnte natürlich je nach Wahlausgang schon leiden. Und deswegen ist es natürlich jetzt schon ein spannendes Thema und jeder blickt auf Sonntag. Wie und wie gut Frankreich nach der Neuwahl regierbar ist, das wird sich meines Erachtens allerdings erst langfristig zeigen.
Wie schätzt du denn vor dem Hintergrund der besprochenen Thematik das Thema Zinspolitik der EZB ein? Wird das eine Rolle spielen oder generell, wie siehst du die Positionierung der EZB in den nächsten 3 bis 6 Monaten?
Ja, die Zentralbankpolitik bleibt ja immer das marktbestimmende Thema und ganz spannend. Bei der EZB ist es ja wirklich so, dass wir jetzt das erste Mal seit 2019 im Juni eine Leitzinssenkung gesehen haben, als eine der ersten Zentralbanken. Und das, obwohl die EZB ja ihre Zinsen vergleichsweise spät erst erhöht hat und obwohl im Mai ja die Inflationsdaten eigentlich nicht unbedingt für eine Leitzinssenkung gesprochen haben. Also deswegen kommen jetzt die jüngsten Inflationszahlen sehr gelegen, muss man sagen. Denn im Juni war es aber so, dass die EZB in ihrem Wording so weit vorausgeprescht ist und sich schon so weit aus dem Fenster gelehnt hat, dass sie eigentlich gar nicht anders konnte, als hier die Zinsen zu senken. Ansonsten hätte sie einen großen Vertrauensverlust riskiert und die Zentralbanken leben ja von ihrem Vertrauen. Also von daher war jetzt auch in dieser Woche ganz spannend. Vom Timing hat das ganz gut gepasst. Anfang der Woche fand ja in Sintra die EZB-Konferenz statt. Und da war ja die Rede von Frau Lagarde mit Spannung erwartet, aber letztendlich gab es keine neuen Erkenntnisse. Also grundsätzlich hilft uns der starke Arbeitsmarkt in Europa. Und das verschafft der EZB Zeit, um einfach, so wie sie es ja immer wieder betonen, datenabhängig zu entscheiden und datenabhängig kurzfristig vorzugehen. Aber also insgesamt gehe ich momentan davon aus, dass wir noch 2 Zinsschritte sehen werden in diesem Jahr. Ich glaube, 25 Basispunkte pro Quartal sind durchaus realistisch. Die nächste Zinssenkung ist die wahrscheinlichste Quote ja unter den Marktteilnehmern jetzt dann im September. Da ist eigentlich, glaube ich, blickt man Richtung FED viel mehr Unsicherheit im Raum. Und deswegen die Frage gleich an dich zurück, Marco. Hast du eine Einschätzung für die Zinspolitik der FED in den nächsten Monaten? Wie könnte es denn da aussehen?
Ja, Andrea, also tatsächlich spannende Frage. Also wenn man sich anschaut, was der Markt preist, der preist zwischen ein und zwei Senkungen in diesem Jahr noch ein. Man muss allerdings eine Sache berücksichtigen. Wir haben ja die Fed veröffentlicht ja immer die Dotplots. Was sind diese Dotplots? Die Dotplots sind eigentlich nichts anderes, als dass alle Mitglieder dieses Offenmarktausschusses in der Fed sagen, wo sehen sie die Zinsen im Ende des Jahres 2024, Ende des Jahres 2025 und so weiter und so fort. Und da ist es so, dass der Median, der, also sprich, die eine Hälfte der Mitglieder sagt, es gibt entweder eine Senkung oder gar keine, und die anderen sagen, es gibt mehr als eine. Was ich damit sagen möchte, ist, Markt preist momentan ein bis zwei, manchmal sogar auch tatsächlich wirklich die zwei festgepreist. Ich würde dahinter tatsächlich ein Fragezeichen machen. Wir haben die Wahl, also ich glaube nicht, dass vor der Wahl Wesentliches passiert, es sei denn natürlich konjunkturell, Stichwort Einkaufsmanager, Arbeitsmarkt, tut sich was. Aber unterm Strich, eine sollte auf jeden Fall kommen. Ob die zweite kommt, da würde ich noch ein kleines Fragezeichen dahinter setzen. Aber das wird sich dann wahrscheinlich ziemlich sicher in den nächsten 3 Monaten, wenn wir die Makrodatenlage dann vielleicht auch neu bewerten müssen, ändern. Und dann kann ich mehr sagen. Also Blick in die Glaskugel. An der Stelle tatsächlich ein bisschen trüb von meiner Seite. Ich lege mich fest. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, eine. Allerdings abwarten und Tee trinken.
Ja, das ist, glaube ich, dann aber dann eine interessante Frage, gerade für Rentenanleger. Wie sollten Sie sich denn an deiner Ansicht nach am besten positionieren angesichts der Unsicherheit?
Ja, also das Thema haben wir im ersten Podcast nur am Rande so ein bisschen thematisiert. Deshalb freut es mich, dass wir jetzt heute dazu kommen. Ich glaube, die langen Laufzeiten sind aktuell nicht so wirklich opportun. Das sind mehrere Gründe, die nach meinem Dafürhalten dafür sprechen. Also, man muss mal sagen, die Zinskurve ist stark invertiert. Das heißt, wir haben eine Konstellation, wo sich es eigentlich so gesehen nicht so wirklich rechnet, auf längere Laufzeiten zu gehen. Längere Laufzeiten machen nach meinem Dafürhalten nur dann Sinn, wenn man überzeugt davon ist, dass es eine scharfe, eine harte Rezession gibt. Und ich habe, oder wir haben es ja vorhin auch schon erläutert, Andrea, danach sieht es momentan zumindest aktuell nicht aus. Es könnte irgendwann vielleicht rezessiv werden, aber diese harte, scharfe Rezession, wo dann vielleicht auch wirklich irgendwann wieder die Nullzinspolitik zur Debatte steht, die sehe ich nicht. Und nach meinem Dafürhalten machen lange Laufzeiten, ultralange Laufzeiten nur in einem Umfeld Sinn, wo das Ungemach so groß ist, dass man dann tatsächlich sagt, so jetzt passiert wirklich ordentlich was. Aber danach sieht es momentan nicht aus. Also von daher würde ich vom Gefühl her sagen, und das ist auch so das, was wir in der klassischen Vermögensverwaltung spielen, wir kaufen lange Laufzeiten eher selektiv. Wir versuchen eher eine mittlere Laufzeitenstruktur aufrechtzuerhalten, weil wir sagen, das ist überschaubar und behalten uns natürlich vor, dann im Zweifelsfall auch die Laufzeit zu erhöhen. Aber da müsste eben das von mir skizzierte Szenario kommen, dass es wirklich Richtung scharfer konjunkturellem Einbruch aussieht. Und das ist ein Aspekt, den sehen wir momentan noch nicht. Und dann gibt es einen anderen Aspekt, weshalb man vielleicht vor den langen Laufzeiten jetzt ad hoc vielleicht gar nicht so ein bisschen zurückscheuen sollte. Das Defizit, also wenn wir in die USA schauen, also wir haben jetzt unter Biden ein Defizit von 7,5% gemessen am Bruttoinlandsprodukt der USA. Wenn wir Richtung Trump schauen, auch der war da nicht besser, haben wir ein Defizit von 6,6%. Wenn wir auf Obama schauen, hatten wir ein Defizit von 5,4%. Clinton hatte ein ganz, 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 ganz harmloses Defizit von minus 0,5%, George W. Bush von minus 2%. Also kurzum, was ich damit sagen möchte, die USA fährt momentan ein erhebliches Defizit, eine hohe Neuverschuldung, eine Neuverschuldung, die man eigentlich, da muss man in der Zeitachse sehr, sehr weit zurückgehen, Richtung Zweiter Weltkrieg. Da hatte die USA tatsächlich unter Roosevelt ein Defizit von 12% über die Präsidentschaft hinweg, also wirklich sehr, sehr hoch. Momentan muss man sagen, das muss man beobachten. Und irgendwann könnte natürlich dann auch wieder das Thema Bonität in Frage stellen. Und dementsprechend weiß ich jetzt nicht, ob man in dem aktuellen Umfeld dann wirklich die komplett langen Laufzeiten spielen sollte. Da glaube ich, und so ist es zumindest bei uns in der Vermögensverwaltung, fühlen wir uns einfach mit den kürzeren und mit den mittleren Laufzeiten letzten Endes viel wohler, weil man auf der Grundlage dann letzten Endes eine attraktive Rendite einkaufen kann, aber eben nicht Gefahr läuft dann aus welchen Gründen auch immer. Stichwort Bonität, Stichwort Aufkommen einer zweiten Inflationswelle, dann letzten Endes durch den Hebel bei den langen Laufzeiten richtig schwere Verluste zu erleiden.
Ja, nach dem Blick auf die Rentenmärkte, zum Ende unseres Podcasts darf natürlich die eine Frage nicht fehlen, nachdem wir jetzt die Rentenmärkte beleuchtet haben. Wie geht es denn an den Aktienmärkten in den nächsten Monaten weiter? Was ist deine Einschätzung?
Ja, also wir glauben, dass es letzten Endes kurzfristig, und das ist jetzt ausschließlich abgeleitet auf Basis von einer saisonalen Perspektive, durchaus gedämpft optimistisch weitergehen kann. Also vielleicht ein bisschen aus der Statistik-Ecke, die ersten 2 Wochen im Juli sind seit 1950 die besten 2 Wochen des Jahres gewesen. Kurzum, also das ist schon mal, könnte schon mal verheißungsvoll für einen recht guten Start in den Juli sprechen oder sein. Ansonsten sind wir im Präsidentenzyklus. Präsidentenzyklus ist letzten Endes, wenn man sich es anschaut, wenn ein US-Präsident gewählt wird, seit den 60er Jahren, abgesehen von 3 Jahren, immer positiv gewesen. Und die Jahre, in denen es nicht positiv war, das waren die Jahre, in denen tatsächlich die Rezession ja wirklich auch schon da war. Also nicht nur an der Tür geklopft hat, sondern auch schon da war. Und dann nochmal letzter Punkt aus der Statistikecke: Wenn der S&P 500 im ersten Halbjahr mehr als 10% Gewinn gemacht hat, dann hat er im zweiten Halbjahr in 82% der Fälle auch nochmal ein positives Jahr, ein positives zweites Halbjahr hingelegt. Kurzum, das ist Datenspielerei und wir wissen alle, wenn da irgendwas kommt, was dann problematisch ist, dann ist das alles überhaupt nichts wert. Aber auf dieser Grundlage würde ich es vielleicht, ich sage mal, so umschreiben: Wir glauben, dass es durchaus einen volatilen Seitwärtsmarkt mit einer gewissen Schlagseite mit Richtung kann durchaus auch noch mal weiter hochlaufen, weil wir eben diese saisonale Unterstützung haben. Und ja, natürlich über den Sommer, das kann dann auch mal passieren, dass dann auch irgendwie aus welcher Ecke auch immer gewisse Schwierigkeiten auftreten. Dann kann es dann auch noch mal volatiler werden. Aber im Endeffekt Grund- oder Quintessenz: gedämpft optimistisch mit Blick auf die Risiken, die da sind. Bäume werden wahrscheinlich nicht mehr in den Himmel wachsen. Aber unterm Strich glaube ich, wenn jetzt makroökonomisch nichts groß schief geht, können wir uns auch über vielleicht kein bombastisches zweites Halbjahr, aber vermutlich über ein ganz solides zweites Halbjahr freuen.
Das nehmen wir doch als gutes Schlusswort, denn damit wären wir für heute schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Marco, vielen Dank an dich für deine Ausführungen, für deine Zeit.
Ja,
Danke dir.
danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Ja, also ich hoffe, wir konnten Ihnen einen kleinen Einblick in unsere Kapitalmarktsicht geben. Und sowohl der Herr Behring als auch ich, wir würden uns freuen über Ihr Feedback, über Fragen, Anregungen. Sehr gerne unter info@fuggerbank.de können Sie uns diese gerne zusenden. Und bevor wir uns ganz verabschieden, möchte ich Sie noch kurz auf die zwingend notwendigen rechtlichen Hinweise aufmerksam machen. Denn selbstverständlich sind Wertentwicklungen in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Und der Wert von Anteilen kann natürlich schwanken und wird nicht garantiert. Und die dargestellten Standpunkte und unsere persönlichen Meinungen stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung dar und können sich natürlich auch ohne Mitteilung jederzeit ändern. Daten und Informationsquellen wurden von uns als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle nochmals überprüft. Weitere Details dazu finden Sie auch in unserer Podcast-Beschreibung. Und dann verbleibt mir nur, dass ich mich an der Stelle von Ihnen verabschieden möchte und Dankeschön sagen möchte für Ihre Aufmerksamkeit. Und falls Sie mögen, hören wir uns gerne wieder zum nächsten Quartal und unserer nächsten Ausgabe Fuggerbank Märkte und Strategien mit Marco Behring und Andrea Greisel. Vielen Dank.